Ausgeträumt, der Aufstieg abgehakt für den SV Darmstadt 98. Die einen sind froh, dass die Lilien nicht aufsteigen, die anderen empören sich, dass die Linien nicht aufgestiegen sind. Und was denken wir? Das erfahrt ihr jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Sonntagabend nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 beim Karlsruher SC, dass die Lilien leider mit 1-2 verloren haben. Damit ist der Aufstieg endgültig erledigt. Die Lilien können es nicht mehr schaffen, in dieser Saison aufzusteigen. Und wir werden über das Spiel sprechen, aber auch, was das bedeutet für die weitere Zukunft. Und dafür begrüße ich ganz herzlich den Jakko. Hi Jakko.
Gut an alle da draußen, hallo.
Und wieder dabei auch der Nick, heute nicht im Auto, sondern wieder zu Hause. Hi Nick.
Hallo zusammen, hi.
Vielleicht einfach, wie geht's euch nach dem Spiel? Ein, zwei Sätze, Jakko, enttäuscht, gleichgültig, empört, erleichtert.
Also ich muss ehrlich sagen, mittlerweile hat sich so eine Gleichgültigkeit bei mir so ein bisschen eingegroovt, sage ich mal. Ich habe die Niederlage hingenommen, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht so schmerzhaft gewesen, weil wie die Wochen zuvor. Dennoch 7 Spiele sieglos gewesen. Ich weiß nicht, ob man sich dann so langsam dran gewöhnt, nicht mehr zu gewinnen und diese Gleichgültigkeit eingroovt oder ob man das jetzt einfach so mit dem Aufstieg dann in Verbindung setzt und jetzt weiß sowieso, das Ding ist jetzt abgefahren, also jetzt ja auch rechnerisch, ne, aber ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, war es die letzten mindestens 2-3 Wochen vorher schon so.
Nick, deine 2 Sätze.
Ja. Ich mit Jakos 2 Sätze, das war cool. Ja, also ich versuche es auch mal kurz zu machen. Ich bin schon so ein bisschen traurig, bin ich schon, weil Hannover gepatzt hat und sich ja tatsächlich noch eine Konstellation hätte ergeben können. Und weil ich einfach auch wieder enttäuscht bin über den Spielverlauf heute. Und ich würde auch gerne mal einfach vorm Fernseher sitzen und das ist mir völlig wurscht, wie es ausgeht. Aber ich gebe zu, die Schreie waren heute wieder laut. Es scheint sich nicht mehr zu ändern. Ich muss es so hinnehmen.
Ja, bei mir ist irgendwie so das Gefühl, sowohl zum heutigen Spiel als auch insgesamt, wäre mehr drin gewesen, aber die Welt geht nicht unter. Das sagen wir mal so. Wenn wir angucken, gleich jetzt mal zum Spiel kommen, das war ja Wahnsinn, die Liste der Ausfälle. Am Donnerstag hat Florian Kohfeldt Pressekonferenz gemacht, wegen des Feiertags, einen Tag früher als sonst, da haben 5 Spieler gefehlt. Ich muss mal gucken, ob ich sie zusammenbekomme. Hornby, Marseille, Nürnberger, Pfeiffer und Bader. Dann sind im Abschlusstraining noch dazu gekommen Maglitzer, hat sich den Knöchel verstaucht. Und Lopez saß zwar auf der Bank, hat aber eine Rückenblockade gehabt und war wirklich nur also für den allergrößten Notfall vorgesehen. Also hätte spielen können, hat er dann auch nicht gespielt und saßen ohnehin nur 17 Spieler auf der Bank, 19 Spieler. Also ein Spieler weniger saß auf der Bank, auf jeden Fall bei den Lilien. Die Aufstellung war dementsprechend durcheinander gewürfelt. Jakko, wie hast du es gesehen? Also wie waren, als du die Aufstellung gesehen hast, hast du gedacht, oh, was ist da los? Oder hast du gedacht, ach, die schaffen das schon?
Ich glaube, ich kann da für jeden Lilien-Fan sprechen, der dann diese Aufstellung gesehen hat, die ja auch zwangsläufig zustande gekommen ist. Ich meine, was willst du da machen? Da hast du Spieler, die auf Position spielen, die vorher jetzt, beziehungsweise auch nicht die Stammposition des Spielers ist. Ne? Und so ein bisschen zusammengewürfelte Truppe. Und Stefan, du hast es ja gerade angeführt, die ganze Verletzten- beziehungsweise Ausfallliste ist lang gewesen. Dementsprechend war das so ein bisschen so das Lazarett, was wir noch, das sich gefüllt hat und das letzte Aufgebot, was wir auffahren konnten. Dementsprechend waren jetzt auch meine Erwartungen dahingehend nicht so hoch. Aber wenn man sich jetzt, die Spieler an sich nur anguckt, ne, wenn man jetzt nur von den Namen hergeht, dann finde ich die Aufstellung eigentlich gar nicht so schlecht. Natürlich waren es dann eher die Positions, getreuen Spieler, die nicht auf den Positionen gespielt haben, die eigentlich so die Stammposition der Spieler sind. Dementsprechend, war so ein bisschen zusammengewürfelt, die Truppe, ne?
Ich hatte schlimmste Befürchtungen, als ich die Aufstellung gesehen habe. Dafür haben sie es in der ersten Halbzeit ja ganz ordentlich gemacht, aber ich muss schon sagen, das ist schon frustrierend, wenn du jedes Mal zitterst, wenn die Aufstellung kommt, und es war ja wirklich in der kompletten Rückrunde so, dass beim Abschlusstraining jemand ausgefallen ist oder morgens beim Frühstück jemand gestolpert ist oder das Falsche gegessen hat. Also es ist schon dramatisch gewesen. Man muss, wenn man es mit schwarzem Humor nimmt, muss man eigentlich das Abschlusstraining in der neuen Saison absagen. Gibt's. Freitag ist jetzt immer frei, wenn Samstag so gespielt wird, oder am Samstag, wenn am Sonntag gespielt wird. Aber Spaß beiseite, das ist schon bitter, und das ist sicherlich der Hauptgrund, warum wir in dem Konzert der Aufstiegsanwärter keine Rolle mehr spielen. Das hat ja auch Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz gesagt, die ich sehr bemerkenswert fand, weil er da eigentlich schon einen Blick in die Zukunft gewagt hat, was ja eher ungewöhnlich ist, so mit Adrenalin nach dem Spiel. Und gesagt hat, wir müssen reden über die vielen Verletzten. Also es ist definitiv ein Problem. Und wir hatten das ja schon in der Vorsaison. Also wir haben ja immer alles jetzt perfektioniert. Top-Performance, top-medizinische Abteilung, alles soll jetzt auf Top-Level sein. Und jeder Fall ist anders. Ich maß mir da auch kein Urteil von außen an, aber es ist dramatisch. Das muss man einfach sagen, was sich seit der Winterpause abspielt, da bei den Lilien, ist Wahnsinn. Und schade, einfach schade. Ich finde, die tapferen Elf, die haben es in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht. Der Richter muss ein Tor machen, ohne Wenn und Aber. Wir hatten ja noch eine 100%ige Chance. Dann kommen wir jetzt auch gleich noch zum Elfmeter. Also du musst mit 1-2-0 musst du führen. Und ich habe den KSC selten so schwach im eigenen Stadion erlebt. Ich habe die Atmosphäre als sehr ruhig im Stadion empfunden. Also war so ein richtiger Sommerkick vom KSC. Und das ist halt bitter, dass wir selbst gegen so einen Gegner, der jetzt nicht die allerhöchste Motivation spürbar hatte in dieser ersten Halbzeit, dass wir da nicht einfach mal vorgelegt haben, schönes 2-0 zur Halbzeit, und dann hätte ich mal sehen wollen, ob der KSC nochmal die Motivation aufgebracht hätte, zurückzukommen. Bitter.
Ja, auf jeden Fall. Also was Thema Verletzte ist, wirklich auch, leuchtet mir überhaupt nicht ein, dass es so viele sind. Ist das wirklich nur Pech, immer nur Pech? Ist dann Unvermögen, wie auch immer? Also was, wir haben eine riesige Performance-Abteilung und irgendwie, und es sind auch, klar, es sind auch Muskelverletzungen dabei, das muss man auch sagen. Beim Nürnberger kommt das wohl auch noch immer vom Knie, dass die Muskulatur nicht stabil ist. Aber ja, es ist unglaublich, wie viele Spieler da ausfallen. Und also zum Beispiel Elversberg, die wirklich kleiner Verein sind. Ich tippe auch mal, dass sie nicht diese riesigen Möglichkeiten haben, ohne das soll jetzt nicht despektierlich klingen, die haben quasi keine Verletzten. Ist das wirklich nur Glück? Mir leuchtet das nicht ein. Also ich finde das wirklich erschütternd. Und Florian Kohfeldt hat gesagt, man wird sich das angucken in der Sommerpause, und dann muss man weitersehen. Ja, Nick, du hast es gesagt, mit den vielen Chancen, der Aufleger in der ersten Halbzeit, für mein Empfinden, der nicht gegebene Elfmeter, war es ein Elfmeter, ja oder nein? Jakob, du hast das in diversen Wiederholungen gesehen. Wie ging es dir? Also, ich habe aus dem Spiel heraus habe ich gesagt, okay, kleiner Elfmeter. Also je öfter ich gesehen habe, desto unsicherer wurde ich. Jakob, wie hast du es gesehen?
Also ich muss die Gefühlswelt tatsächlich mit dir teilen. Mir ging es tatsächlich ähnlich. Ich dachte auch bei dem ersten Sehen, okay, dass das ein klarer Elfer. Und je mehr Slow-Mos ich gesehen habe, und dann siehst du ja auch die ganzen im Social Media, auf Instagram siehst du ja dann auch nochmal die Reels dort. Und dann machst du ja auch nochmal ein umfassender Bild mit den Kommentaren und den Slow-Mos. Dann war ich dann auch relativ unsicher. Allerdings bin ich der Meinung, der VAR schaltet sich so oft ein und hat sich bei uns schon so oft in irgendwelchen komischen Situationen eingeschaltet. Warum schaltet er sich da nicht ein und lässt nochmal wenigstens den Schiedsrichter drüber gucken, um dann die Situation nochmal da anschließend bewerten zu können? Aus dem ersten Gefühl heraus, aus meinem Fußballerherz, bin ich ehrlich, hätte ich ihn gegeben. Und ich bleibe auch jetzt dabei, wenn ich mich dazu entscheiden muss, eine Meinung zu geben, dass ich das finde, dass das schon ein klarer Elfmeter ist in der Situation, wie sie entstanden ist. Weil die Situation war ja auch relativ, sage ich mal, Littberg im Sprint und trifft vorher noch den Ball, also nimmt den Ball mit und der Tormann trifft eigentlich nur noch den Spieler. Also für mich dann auch, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den Elfmeter geben.
Ja, also wenn selbst Christian Eichner in der Pressekonferenz sagt, er hätte in der Live-Situation gepfiffen, dann gibt es da, glaube ich, keine zwei Meinungen. Bei mir ist es ein bisschen umgekehrt wie beim Jakob. Der Lilien-Fan sagt klare Elfmeter. Der Fußballfan, der Neutrale, sagt, verdammt nochmal, warum lässt er sich auch so früh fallen? Er wollte diesen Elfmeter und ich habe ehrlich gesagt, als ich das Spiel am Fernseher gesehen habe, auch erstmal gedacht, oh, ob das nicht zu früh war, ob er da nicht zu viel Theatralik reingebracht hat. Und da kann man schon diskutieren, aber wer so als Torhüter reingeht, der braucht sich nicht wundern, wenn dann Elfmeter gepfiffen wird. Also er räumt ihn ja ab. Also er wäre so oder so gefallen, ärgerlich, dass er so ein bisschen Theatralik reingebracht hat, dass er auch ein bisschen vorher abgehoben ist. Sonst wäre es noch ein klarer Elfmeter gewesen. Aber man muss einfach sagen, das passt zu unserer jetzigen Situation. Wir bekommen momentan diese 50-50-Entscheidungen, die sowohl so oder so entschieden werden können, die bekommen wir einfach nicht mehr gepfiffen. Das passt so ein bisschen in dieses Gesamtbild der letzten 7 Spiele. Ja, schade, muss man echt sagen.
Auf jeden Fall. Also das war genau das, was ich auch in den Wiederholungen immer wieder gesehen habe, dass mir auch er ist zu früh gefallen. Er hat sich für mein Empfinden dann auch in der zweiten Wiederholung, oder das heißt, er ist in den Torwart reingefallen. Also das ist wirklich tatsächlich, er wollte den unbedingt haben und ein Tick zu sehr. Und der Kontakt war da, das ist keine Frage. Also es ist so, wir haben so gesagt, 70-30, 80-20, so in 7 von 10 Fällen, in 8 von 10 Fällen wird es gepfiffen. Und ja, wie du gesagt hast, Nick, der SV Darmstadt 98 gehört im Moment zu den 2 oder 3 Fällen, wo es dann eben in so einer Phase auch nicht gepfiffen wird. Ja, also bedauerlich, aber unterm Strich fand ich eine ordentliche erste Halbzeit, durchaus auch mit Vorteilen für die Lilien. Das muss man sagen. Ich fand, Vuko hat mir in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen und in der zweiten Halbzeit hat er ein paar dicke Minuspunkte leider bekommen. Also das muss man einfach so sagen. Ich finde, es ist ein geiler Spieler, Vuko. Das muss man, das, der ist, also der hat so viel, der brennt, der zündet seine Mitspieler an, der zündet die Gegenspieler an, der zündet das Stadion an, die regen sich alle auf, er liegt auf dem Boden. Er ist der Erste, wenn irgendjemand anders auf dem Boden liegt, dem er wieder hochhilft. Ich bin wirklich ein großer Vuko-Fan und erste Halbzeit hat er das sehr gut gemacht, aber in der zweiten Halbzeit, für mein Empfinden, muss man ihm leider an beiden Toren eine gewisse Mitschuld geben.
Ja,
Jakob.
ich finde, achso, Entschuldigung, Jakob,
Nee,
sag du.
nur zu, Nick.
Ja, also ich finde, man hat in dem Spiel, wenn man das ganze Spiel sich mal anschaut, schon auch gesehen, warum Kofeld vielleicht nicht auf ihn setzt immer. Wenn ich an das Thema Spieleröffnung denke, wenn ich an das Thema Vertikalpässe denke oder mal scharf in die Spitze spielen oder mal marschieren nach vorne mit dem Ball, was ja der heutige moderne Verteidiger der Klasse, Weltklasse-Verteidiger will ich jetzt gar nicht sagen, aber ein guter Verteidiger marschiert halt auch mal, nimmt einen Ball und ab nach vorne wie Tah, wie Upamecano, jetzt mal um die ganz das oberste Level reinzugreifen, aber man kann von ihm, man weiß, was man von ihm bekommt. Rustikal, kompromisslos, wird weggeräumt, so. Aber die technischen Defizite, die muss man schon auch sehen. Das ist definitiv so. Und ja, also. Und dennoch, er ist ein Charakterkopf. Mir tut es auch wirklich weh, weil man hat ja gemerkt, hat er gelitten ohne Ende, dass er nicht gespielt hat die letzten Wochen, Monate. Und dafür, dass er so wenig Spielpraxis auch mitgebracht hat aus diesen letzten Wochen, finde ich, hat er ein sehr solides Spiel gemacht. Und ich mag ihn halt auch als Mensch. Da geht es mir wie dir, Stefan.
Also da noch mal kurz, muss er ja jetzt nicht Upamecano oder Tah nehmen, aber so ein Maglitzer ist auch einer, der marschieren kann. Ne? Also da siehst du auch immer wieder, das ist auch so ein richtiger Büffel. Und ja, das fehlt Vuko bei allem Respekt für seine Leistungen, für das, was er wirklich bringt. Aber sorry, Jako, ich war so, bin da noch mal dazwischen gegangen, weil ich wollte das nur mal von der Bayern-Ebene ein bisschen runterbrechen, dass es auch auf anderer Ebene Spieler gibt, die marschieren können, die gleich 20 Millionen im Jahr verdienen.
Ich wollte da Vuko auch nur ein bisschen in Schutz nehmen, weil Nick hat es ja auch kurz aufgeführt. Ich meine, wenn du so lange nur immer über diese Kurzzeiteinsätze kommst, dann kannst du so eine gewisse Sicherheit auch dann irgendwann nicht mehr entwickeln. Beziehungsweise ist es ja auch so, dass so eine Abwehr, beziehungsweise, sag ich mal, die Innenverteidiger unter sich, ne, die ja meistens dann im Doppelpack sind, dass die dann auch irgendwo, ne, miteinander dann auch so ein bisschen abgestimmt sind. Ne? Und wenn du dann immer mit derselben Abwehr aufläufst von Woche zu Woche, das ist ja auch da nochmal was anderes, wie wenn du jetzt mit einer zusammengewürfelten Truppe spielst. Das kommt ja auch noch mit obendrauf dazu. Ne? Jetzt ohne das vertiefen zu wollen.
Ja, aber ich muss schon auch sagen, also dieses Foul da vor dem Vanicek-Freistoß, das war einfach, also das hat auch nichts mit Spielpraxis zu tun, das ist einfach völlig doof gewesen. Wenn man weiß, die haben den besten Freistoßschützen der kompletten Liga, vielleicht sogar der beiden ersten Ligen, der ist ja wirklich bombensicher genau in dieser Distanz, da halte ich einfach meine Flossen weg. Darf ich da nicht hingehen? Fertig, aus. War jetzt keine super brenzlige Situation. Und das war einfach saublöd, muss man einfach sagen.
Absolut, aber wie oft haben Richter und Kai Kleefisch unnötige Fouls gezogen? Also das ging ja schon über die ganze Saison hinweg. Also an den beiden kannst du das ja leider so ein bisschen abzählen. Diese unnötigen Fouls, die hier irgendwo um 16er rum oder auch ein bisschen außerhalb die unnötigen Fouls die gezogen worden sind. Aber ja, ich gebe dir recht, da darfst du da nicht ins Risiko gehen und da einen Freistoß riskieren.
Ja, vielleicht noch einen Satz. Ich finde schon, dass auch dieses Spiel wieder so war, dass wenn es gegen uns wenn schneller gespielt wird, wenn die Gegner einen Gang hochfahren, dann kommen wir sofort ins Schwimmen. Also das muss man einfach sagen. Wir haben so viele Gegentore gefressen und auch mit unseren besten Aufstellungen, auch mit der besten Viererkette. Das ist jetzt nicht nur für das Spiel kann man gerne rausnehmen. Das ist schon okay, wenn da in der zweiten Halbzeit die Abläufe einfach nicht mehr stimmen und auch ja, dann sich Holland noch verletzt, etc. pp. Alles okay. Die zweite Halbzeit nehme ich ein bisschen raus. Aber wenn man jetzt schon so ein bisschen in der Rückschau ist, was nehmen wir mit in die kommende Saison, muss man sagen, wir fressen viel zu viel Gegentore. Und das hat, wie gesagt, nur peripher, finde ich, mit dem Verletzungspech zu tun, weil die Viererkette hat ja eigentlich relativ stabil gespielt, jetzt Ausnahme Nürnberger. Und auch der hat seine Wackler gehabt. Also, finde ich, muss man sagen.
Ja. Also mit dem Freistoß, das war ja gesagt schon, also das war nicht brenzlig und eigentlich war auch Vanicek schon weg und Vuko hat ihn noch quasi weglaufen irgendwie erwischt. Also aber vielleicht war er zu langsam auch einfach in der Situation war blöd und dann habe ich in dem Moment, als es den Freistoß gab, wirklich beste Vanicek-Position und da ich habe nur noch aufs Tor geguckt, wo geht er hin und dachte, Scheiße, ging wirklich rein und dann war es auch noch, muss man, war auch noch die Torwartecke, ne? Also der Ball ging nicht über die Mauer. Also Kofeld hat danach auch gesagt, das ist mittlerweile, sieht man immer öfter, haben wir auch in der Champions League zum Beispiel gesehen, gegen Manuel Neuer, dass die Bälle teilweise bei Freistößen in die Torwartecke gehen. Ja. Also ja, aber Torwartecke heißt, dass der Torwart erstmal verantwortlich ist. Und Schuhn hat, also ich glaube, unterm Strich war der beste Spieler, weil der echt ein paar großartige Paraden gemacht hat. Aber beim 1 zu 1 kann man ihn auch für mein Empfinden nicht komplett freisprechen. Nick nickt.
Ja, also ich finde auch, vor allem, also ich finde, der hat ja fast eine Brieftaube losgeschickt, der Vanicek. Also, sorry, als der diese Mauer gestellt hat mit seinen eigenen Spielern, war ja völlig klar, dass er die dahingestellt hat, um Schuhen auch die Sicht zu versperren und damit er nicht sehen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Torwart-Eck schießt, war deutlich höher, weil natürlich der Weg in die andere Ecke wäre viel komplizierter für ihn gewesen, bei aller Wertschätzung für seine Fähigkeiten. Aber du, also da, wie gesagt, schon Weltklasse vorher gehalten noch, unglaublich. Aber da brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das ist dann halt dann in dem Fall auch ein Torwartfehler. Wobei man auch sagen muss, der war so scharf geschossen. Wer weiß, ob er ihn überhaupt gehalten hätte, wenn er in die Torwartecke geflogen wäre.
Ja, wissen wir nicht. Und dann fand ich aber doch, das kam dann auch fast ein bisschen überraschend, dass die Lilien nochmal wiedergekommen sind. War tatsächlich, weil es lief ja wirklich, die zweite Halbzeit lief kacke. Der KSC ist stärker geworden. Ich fand jetzt nicht, dass die souverän waren oder so, aber sind stärker geworden. Holland geht verletzt runter, du kriegst das Gegentor. Dann dachte ich eigentlich, okay, was soll jetzt noch passieren? Und dann sind sie aber nochmal zurückgekommen mit Littberg. Und das fand ich wirklich auch dann doch nochmal beachtlich. Und ja, dann hat's halt nicht sollen sein, ne? was sage ich? Ich fand das 2:1 auch wirklich ja, wieder ist auch wieder blöd gewesen. Auch Vuko, der irgendwie blöd abgewehrt hat. Kofeld hat nachher nochmal gesagt, also De Toni, der sein Debüt gegeben hat, eigentlich ordentlich gespielt hat, aber da hätte er sich auch anders bewegen können, hätte er auch anders im Raum stehen beziehungsweise sich bewegen müssen. Ja, war blöd, aber dass dieser Ball eben auch mittig dann von Vukotic zurückkam, das war natürlich einfach, das war scheiße und damit war es dann gegessen für mein Empfinden. Jakob, hattest du irgendwann das Gefühl, dass das Spiel nochmal so kippen könnte oder sowas? Also, dass die Lilien nochmal zurückkommen?
Nicht wirklich. Also wenn, dann hätten wir, wie du schon gesagt hast, das 1-1 kam ja sehr überraschend auch für uns. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht nehmen wir noch den Punkt mit. Und damit hätten wir auch echt zufrieden sein können. Allerdings, ja, wie du schon gesagt hast, ich sah das auch so, unser Toni nennen sie ihn abgekürzt oder wie? Also den Toni?
Der Toni, keine Ahnung. Ich bin nicht so intim mit ihm, deswegen.
Ja, ich dachte, du hast Toni gesagt, deswegen.
Der Toni. Der
Toni, hast du. Ah, der Toni, okay. Der Toni.
Der Toni,
okay, alles klar.
Der Toni war früher. Ja. Es gibt nur einen Toni.
Naja, das ist klar. Also, man sieht es ja auch dann, wenn man die Slow-Mos gesehen hat, der hätte dafür, die haben, also. Toni und Papila haben da ein bisschen gepennt, ne? Da hätten sie, da musst du einfach wach sein in dieser Liga, da, wenn da so ein Ball natürlich auch wieder wie ein Ping-Pong-Effekt wieder da zurückkommt, mitten da reinfällt, dann ja, dürfen die da nicht so frei stehen, das ist einfach so, ne? Aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl leider, dass wir irgendwie noch das Tor hätten schießen können, das hätten wir in der ersten Halbzeit machen können, die Großchancen mit Richter und Akiyama, da hätten wir echt ein gutes Polster vorlegen können, aber ansonsten war es dann eigentlich auch schon, ja, ne, Möglichkeiten waren auch schon ausgeschöpft, sowohl spielerisch als auch dann von der Bank her. Ne?
Ja, es kam ja dann tatsächlich noch Lakenmacher und Bialek, aber die habe ich jetzt dann auch nicht mehr wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen.
Nee, also ich finde, das zeigt sich ja auch wieder, wir haben immer diese Wellen in unseren Spielen drin, also das ist dann immer mal ganz gut über eine gewisse Phase. Ich finde, wir hatten auch, die waren taktisch super eingestellt, haben mit Pressing die zu Fehlern gezwungen, den KSC. Davon hat man ja gar nichts mehr gesehen in der zweiten Halbzeit. Die Außenverteidiger haben überhaupt nicht mehr nach vorne schieben können. Die Wege wurden unendlich lang. Akiyama, finde ich, hat noch alles probiert, hat wahnsinnig viele Wege gemacht. Aber wir haben, wie in so vielen Spielen, das klingt jetzt bekloppt, weil wir eigentlich immer getroffen haben, aber wir kreieren so unglaublich wenig Chancen dann auf einmal. Als hätte uns, das haben wir doch so oft gehabt, dass dann uns der Stecker gezogen wird und dann plötzlich, als ist der ganze Plan, den wir vorher hatten, natürlich spielt immer ein Gegner mit, völlig klar, aber der ist dann über den Haufen geworfen und dann fehlt uns dann häufig halt, haben wir schon x-mal gesagt, der Plan B und C. Heute Ausnahme, vielleicht personell nicht so viel dabei, wobei man natürlich auch mal ganz ehrlich sein muss, natürlich waren viele Verletzte, aber auf der Bank saßen jetzt nicht 16- und 17-Jährige, also es waren schon auch ein paar, die reinkamen ja auch, und da fehlt uns, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dann denke ich einfach auch die Tiefe im Kader, auch das ist so eine Lehre, dass wir sicherlich da in der kommenden Saison, wenn es angesichts des vorhandenen Budgets möglich ist, dann wäre es natürlich beruhigender, wenn dann die Bank auch eine andere Tiefe hat. Und das hatten wir eigentlich in der gesamten Saison nicht, dass da tatsächlich, oder in einer ganz kurzen Phase, wo wir alle fit waren, da erinnere ich mich dran, dass ein Richter draußen war, ein Korridor draußen war, da konnte man mal ein bisschen Druck von der Bank ausüben, aber ansonsten ist es einfach schwierig, also in der Situation. Und zu dem Tor noch mal ganz kurz. Vukotic verliert natürlich gegen 1,6 Meter, er ist 2,1 Meter und der Schleusener ist 1,86 Meter. Den Kopfball darf er natürlich auch nicht verlieren. Nur ist es so, und das hatten wir auch ein paar Mal in der Saison, dass uns manchmal so ein bisschen dieses Gefühl fehlt für Achtung, wenn das jetzt schief geht da, dann müssen wir wachsam sein. Also wir pennen dann häufig in diesen Situationen. Also wir sind dann gedanklich, na, der Vuko wird es schon rausköpfen, so ungefähr. Und das kann nicht sein, dass da zwei Mann völlig frei sind. Also sie konnten sich ja wirklich aussuchen in der 86. Minute und nicht in einer Umschaltsituation, Kontersituation, wo du in Unterzahl bist. Also es ist bitter, muss man ganz klar sagen.
Ich würde noch mal zu der Tiefe des Kaders sagen, das ist schwierig, ob man da wirklich noch tiefer gehen kann. Wer saß jetzt auf der Bank noch, der nicht eingewechselt wurde, Brunst als Torwart, Lopez, der Rücken hatte und eigentlich nicht spielfähig war, Max Pfister, der noch nie gespielt hat, und Güler, der so ein bisschen hinten runterfällt. Und sonst sind, glaube ich, alle eingewechselt worden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch jemanden vergessen habe. Also es war gar nicht. Da ist jetzt auch wirklich das nichts mehr da. Also sieben Ausfälle kannst du nicht kompensieren. Und Kofeld hat gesagt, von der Kadergröße ist eigentlich auch nicht mehr drin. Ne? Also das Problem ist, glaube ich, nicht die Kadergröße oder Tiefe, sondern tatsächlich sind einfach die vielen Verletzten. Also du kannst ja jetzt nicht noch drei Spieler, die jetzt irgendwie so ein Format haben und wenn dann alle fit sind, dann hast du fünf Spieler, die eigentlich Zweitliga-Format haben und nicht dabei sind. Das ist, glaube ich, also zum einen schwer zu finanzieren und zum anderen auch kommunikativ für den Trainer eine große
Das
Herausforderung.
sind mir zu viele Ausreden auf einmal, Stefan. Ich gebe dir ungern Widerspruch, aber das lasse ich nicht gelten. Da sind wir wieder bei Elversberg, da sind wir bei Paderborn. Was die einwechseln können, da ist schon nochmal ein anderer Feuer dahinter. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und so leid es mir tut, das sind alles wahnsinnig nette Menschen, Bialek, Güler, Lakenmacher. Aber es ist halt, hat uns in dieser Saison einfach nicht so viel gebracht, muss man ganz klar sagen. Und das sind jetzt drei Offensivspieler. Wir haben komplett, was diese vordere Sturmreihe betrifft, hingen wir total von Hornby und Littberg ab. Und das ist zu wenig. Dabei bleibe ich, wenn du ambitioniert bist da oben. Und wie gesagt, Geld ist nur ein Faktor. Es gibt auch ein paar andere, die da oben mitspielen. Und da haben wir es einfach nicht gehabt, die Qualität, finde ich.
Ja, also ich weiß, das sind jetzt Ausreden, finde ich, naja, so ein bisschen hart. Also, aber du kannst natürlich nicht noch einen zweiten Lidberg auf die Bank setzen oder sowas. Das geht nicht. Und Bialek wusstest du nicht. Also das war in Polen der neue Lewandowski. Klar, drei Knieverletzungen. Kann sein, dass er durch die Decke geht. Im Moment sieht das nicht so aus, als geht er durch die Decke. Aber das wäre jetzt auch so ein Spieler gewesen, der, wenn es gut gelaufen wäre, auch was da wäre. Und ansonsten kannst du einfach sieben Spieler nicht ersetzen. Also ich finde. Wer da recht hat, weiß ich nicht. Elversberg, gutes Beispiel, weil du das genannt hast. Elversberg hat so gut wie keine Verletzten. Ne? Also das da und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer auch. Es ist einfach, es sind zu viele Verletzte. Ja, wenn sieben Spieler fehlen, die eigentlich alle mehr oder weniger Stammspieler sind, wenn man jetzt mal Bader ausklammert, der auch nicht so richtig auf die Beine kommt, das kann, glaube ich, keine Mannschaft richtig verkraften. Da würde sogar Schalke Probleme bekommen. Also oder guckt euch, nehmen wir Bayern wieder. Ne? Also gestern, also der zweite Anzug hat sich gegen Heidenheim ziemlich schwer getan. Also da ist auch nicht so, dass die ohne Probleme sechs Spieler draußen lassen können und dann alles an die Wand spielen. Und das ist, wie gesagt, nochmal eine andere Liga. Und da sind wahrscheinlich manche Auswechselspieler, also oder die jetzt dann reinkamen, so teuer wie der ganze Lilienkader. Insofern ist das natürlich kein richtiger Vergleich. Aber es zeigt irgendwie, dass du nicht gleichbleibend 20 gleich starke Spieler haben kannst einfach. Das ist, glaube ich, schafft nicht mal der FC Bayern.
Ich muss tatsächlich zugeben, ich bin da eher bei Stefan, weil ich seine Sichtweise verstehe, beziehungsweise es ist tatsächlich so, dass wir als Darmstadt 98, wenn alle fit sind, dann haben wir eine Bombenbank und die Situation hatten wir schon, dass wir gesagt haben, boah, was für Möglichkeiten haben wir noch jetzt aus dem Spiel heraus noch wen zu bringen, wie ein Korridor, der auch einen Richter, ne, wie Stefan gesagt hat, schon von der Bank noch zu bringen oder wenn Bialek mal richtig fit geworden wäre. Dann hatten wir ja auch die Situation, dass Kofeld tatsächlich Situationen hatte, wo er Spieler nicht mal in den Kader mitnehmen konnte, ne? Wo ein Furukawa über Spiele nicht dabei war, ne? Beispielsweise oder ein Güler nicht mitgenommen worden ist. Das heißt also von der Kaderbreite her sind wir eigentlich gut aufgestellt, was glaube ich Nick in die Richtung meint, beziehungsweise wo wir uns vielleicht treffen könnten, ist dass wir nicht diese Spielertypen, diese Spielerprofile an sich ersetzen können. Das heißt, ein Lidbeck fällt aus, ja, wer kommt mit demselben Spielertyp für ein Lidbeck rein oder ein Hornby oder so. Man hat alle Karten auf Littberg und Hornby gesetzt und baut sein ganzes Spiel auf die beiden auf, beziehungsweise auch ein Hornby, der sich immer zurückfallen lässt, als Zehner agiert, als Achter und von hinten raus die Bälle verteilen kann, etc. und sich dann vorne auch anbietet wieder. Da haben wir wenig Möglichkeiten, was das angeht. Und wir haben auch gesehen, Luka Masailla ist ausgefallen. Seitdem ist es sowieso bergab gegangen. Und wir hatten als einzigen Spielertypen, den wir 1:1 ersetzen könnten, nur einen Furukawa. Also vielleicht sollten wir da mal Richtung Baller gehen. Also guckt euch mal Elversberg an. Also die sind ja, was für Baller, die auf dem Platz haben, auch heute das Spiel gesehen gegen Paderborn. Das ist ja Wahnsinn, ne? Dass sie da dribbeln können. Bei uns ist das tatsächlich ein bisschen verloren gegangen. Auch ein Corridor, der Anfang der Saison oder letzte Saison noch auch. Ihr werdet euch erinnern, wo man mit der Zunge schnalzen konnte, wo er ein, zwei Finten gemacht hat, wo er in den 16er reingelaufen ist, bis zum 5-Meter-Raum und dann noch hier ein Trick, da ein Trick. Also ich glaube, das gehört dazu, auch in der zweiten Liga, um da auch gewisse Strukturen zu durchbrechen, auch in der Verteidigung. Und ich glaube aber, dass wir uns, wir können uns da noch bis morgen unterhalten über dieses Thema. Hoffen wir einfach, dass wenn der Umbruch kommt im Sommer, dass wir da die nötigen Spieler auch wiederholen und es dann nicht zu großen Diskussionen kommt, wieder mit, jetzt haben wir nur Spieler von der dritten Liga. Wir haben gesehen, Luka Masala wurde unser wichtigster Spieler diese Saison und der kam aus der dritten Liga. Heißt erstmal da gespannt bleiben und den Ball flach halten.
Ja, das Gute, dass du das den Blick auch schon so nach vorne richtest. Also ich habe das Spiel auch jetzt heute, Kohfeldt hat ja mit den Aufstiegschancen gesagt, ja, Paul Förni die Redewendung gebracht, beigebracht, man hat schon Pferde kotzen sehen. Das Pferd heute hat nicht gekotzt. Hätte mich auch echt gewundert, also wenn da was gewesen wäre, auch wenn ich immer dafür plädiert habe, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, aber jetzt ist das passiert, was passiert ist. Und Kohfeldt hat ja auch schon, Nika, du hast es gesagt, so den Blick nach vorne gerichtet, Aufarbeitung der Saison, aber natürlich gibt es auch ein paar wichtige Personalien, auf die ich jetzt zum Ende auch nochmal kommen möchte. Das eine, die fix ist, Paul Fernie bleibt. Hat seinen Vertrag wohl vorzeitig verlängert, also hatte wohl noch einen laufenden Vertrag und ist jetzt nicht nur länger da, sondern ist auch befördert worden zum Geschäftsführer. Ja, sagen wir so, ich lese immer wieder Kritik auch an Paul Fernie. Ich habe diese Woche beim Lilienblock abstimmen lassen. Fernie und Kohfeldt, wenn die weitermachen, gut oder nicht gut. 90% fanden es gut. Das ist immer so, also knapp 90%. Ich finde, das ist immer so faszinierend, dass die Leute, die schlecht finden, die schreiben immer Wortbeiträge, die anderen denken sich, ich finde es gut und sagen eher seltener was. Aber wie findet ihr beide das denn? Das jetzt vor allem Fernie ist ja fix, über Kohfeldt werden wir gleich sprechen.
Also ich finde es prinzipiell gut, weil das Kontinuität bedeutet. Und ich glaube, die Personalie Fernie ist nicht zu trennen von Florian Kohfeldt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn Fernie gegangen wäre, dass dann es schwer gewesen wäre, auch mit Florian Kohfeldt zu verlängern. Das sieht ja alles danach aus. Er hat zwar noch nicht zugesagt, aber ich glaube schon, dass es passiert. Und ich glaube, man konnte ihn auch nur halten, indem man ihm jetzt diese Geschäftsführung auch angeboten hat. Das ist ja schon ein Aufrücken innerhalb der Hierarchie bei den Lilien und er fühlt sich ja wahnsinnig wohl. Er wohnt, glaube ich, da in der Nähe vom Taunus mit seiner Familie und hat da sein Glück gefunden. Und ich finde es gut. Also bedeutet Kontinuität. Er ist jung, er ist ehrgeizig, er ist bestimmt auch mit gewissen Sachen, was seine Arbeit betrifft, noch. Da ist noch Luft nach oben, da will er noch besser werden. Und ich finde es gut, wenn einer so ein Feuer hat wie er. Und ja, ich hoffe, dass wir auch von seinem Netzwerk profitieren in diesem Transfersommer. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Transfersommer, wo wir auch sicherlich danach die Arbeit von Paul Fernie nochmal anders beurteilen können. Es geht jetzt wirklich darum, gute Transfers zu haben. Also ein Littberg sollte schon mal so mindestens 5 Millionen, gerne auch mehr einbringen. Ja, und dann muss man mal abwarten, wenn es da alles noch erwischt. Aber da ist natürlich jetzt, da wird viel Arbeit auf Paul Fernie zukommen. Und aber ich finde es gut. Ich finde es grundsätzlich gut.
Ja, sehe ich ähnlich. Stabilität und Sicherheit für die Zukunft, das wäre jetzt natürlich ein Fauxpas, wenn wir jetzt anfangen würden, selbst über die Vorstandsposition von irgendwelchen, das Präsidium steht, der Geschäftsführer Sport steht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn jetzt auch zu 100% der Trainer steht, dann können wir dafür nächste Saison verlässlich planen. Das ist immer sehr wichtig, immer vor Beginn der Sommervorbereitung, dass man dann auch mit einem Fahrplan da reingeht. Nichtsdestotrotz muss man sich hinterfragen, was, sage ich mal, die letzten 2 Monate passiert ist. Auf dem Papier steht, dass wir 7 Spiele nicht gewonnen haben. Und ich weiß nicht, ob ihr mal einen Blick in die Hin- und Rückrundentabelle gewagt habt. Wir sind in der Rückrunde im Abstiegskampf. Also wir sind auf dem 14. Platz. Und ja, also. Ja, wir haben hier und da Ausreden, dennoch sind wir nicht die Einzigen, die immer hier und da Wehwehchen haben. Die anderen Bundesligisten, Zweitbundesligisten kriegen das auch irgendwie gewuppt. Das heißt, man muss dann jetzt mal die letzten Spiele Revue passieren lassen, die Saison noch vernünftig zu Ende bringen. Und es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass Paul Fernie, ein junger Ehrgeiziger, der wahrscheinlich dann auch nach Darmstadt, wenn wir mal ehrlich sind, auch was Größeres anstreben wird. Ne? Aber was auch uns dahingehend zugutekommt, dass er eben auch seine Arbeit gut machen möchte.
Relativ jung ist auch noch Florian Kohfeldt, nur 4 Jahre älter als Paul Fernie. Bei dem ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also ich habe nach dem Fürth-Spiel haben wir mal so ein bisschen nachgebohrt. Ich habe ihn gefragt, das klang nach Bekenntnis und ja, ich habe Bock, aber auch noch so, als wäre es noch nicht so in feuchten Tüchern. Heute hat er auch noch mal gesagt, es gibt noch nichts zu verkünden, weil noch nichts entschieden ist, aber die Tendenz ist klar. Also die Tendenz geht zu Darmstadt. Ich glaube auch, dass da die Vertragsverlängerung mit Paul Fernie auch noch ein wichtiger Baustein ist, weil Kohfeldt immer wieder betont, wie gut die beiden harmonieren, wie gut die zusammenarbeiten und dass wir beide auch Pläne und Ambitionen haben, Darmstadt noch besser zu machen. Aber da ist tatsächlich wirklich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also es würde mich sehr überraschen, wenn er nächste Saison nicht mehr in Darmstadt ist, Florian Kohfeldt. Aber ja, da vielleicht passiert da ja in den nächsten Tagen was. Also er hat gesagt, dass es auch jetzt in der kommenden Woche Gespräche geben wird und vielleicht gibt es danach ja schon was zu verkünden. Also da bin ich tendenziell optimistisch, ihn noch zu sehen, sehr pessimistisch, ihn nächste Saison noch zu sehen, bin ich bei Isak Lidberg. Der wurde ja schon in der vergangenen Saison, also in der vergangenen Sommerpause, immer wieder als möglicher Abgang gehandelt. Dann haben sie ihn gehalten. Jetzt hat er, ich habe es leider nicht nachgeguckt, war es das 15. Saisontor, was er heute gemacht hat, oder schon das 16.? Also auf jeden
16.
Fall.
müsste es.
Das wievielte?
Das 16. müsste es sein.
Das 16. Ja. Also das ist schon eine gute Quote und da wird es sicher auch Abnehmer geben. Diese Woche kam Olympique Marseille, möglicherweise auch Benfica Lissabon, wo sein alter Kumpel aus der schwedischen Nationalmannschaft auch spielt oder gespielt hat. Ich glaube, er spielt noch immer, naja, ist gar nicht verfolgt. Also es sind schon auch namhafte europäische Vereine und da könnte man ein bisschen Ablöse durchaus erwirtschaften. Im Gespräch sind so 5 Millionen, hat zumindest Sky geschrieben. Die sind in der Regel, auch wenn nicht immer alles stimmt, aber in der Regel sind die sehr gut informiert. Ja. Und dann wäre Lidberg also weg nächste Saison. Und er ist wahrscheinlich nicht der Einzige, der dann gehen wird. Nick, wie siehst du das? Lidberg, muss man den, ich hab das auch in den letzten Tagen ein paar Mal gehört und gelesen, gerade so aus Fanforen, oh, den darf man nicht gehen lassen. Wenn wir den gehen lassen, dann steigen wir nächste Saison ab, dann haben wir keinen Stürmer mehr und der Abstieg ist viel teurer als jetzt die paar Millionen, die man für Lidberg bekommt. Nick, ist das zu romantisch?
Das ist viel zu romantisch. Man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Der Junge hat nur die eine Karriere und es geht auch ums Geld verdienen. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Und zum Geld verdienen gehst du nicht nach Darmstadt. Und er hat jetzt die Möglichkeit, angesichts seiner Bilanz tatsächlich einen größeren Transfer zu machen, wo er mit Sicherheit sein Gehalt mal mindestens verdoppelt oder verdreifacht oder gar vervierfacht mit Handgeld noch zusätzlich. Ja, also das ist grob naiv, wenn man meint, da wegen der schönen Mathildenhöhe und dem guten Grohe-Bier ihn halten zu können, das funktioniert nicht. Also das ist einfach so und wir sind wie so viele andere Vereine, auch selbst der VfB Stuttgart gibt heute bekannt, dass die halbe Mannschaft weg sein wird im Sommer. Selbst der VfB Stuttgart mit Porsche im Kreuz, mit Mercedes in einem Pipapo. Das ist die bittere Realität in der heutigen Fußballwelt. Und wir sind da immer noch eben eine kleine Kerze auf der Torte. Und ja, also aber es ist, wir haben es ja in der Vergangenheit auch, wir haben oft unsere besten Torjäger gerade verloren und wir haben es immer wieder hinbekommen. Und da bin ich einfach optimistisch jetzt mal. Und ich glaube, dass intern da doch schon ein Agreement sein muss, weil wir haben heute den 3. Mai. Und wer jetzt erst anfängt, eine neue Saison zu planen, hat was falsch gemacht. Das muss man auch sagen. Also ich bin mir sicher, dass es da, längst Spielerlisten gibt, Abgängelisten und dass sie für alles eine zweite Lösung, dritte Lösung, dass Spieler bereits angesprochen worden sind, die mögliche Nachfolger werden. Also da, das weiß ich auch, dass von befreundeten Spielerberatern, dass da schon seit Wochen und Monaten natürlich, weil es geht um die Zukunft und die willst du nicht erst im Juni entscheiden, dass da Gespräche geführt worden sind und da sind vielleicht auch noch ein paar andere betroffen in unserem Kader. Aber wie gesagt, er rühmt sich ja auch, dass er Paul Fernie ein sehr, sehr gutes Scouting-System hat und er hat ja mit Akiyama bewiesen, dass dieses Scouting auch große Kreise zieht bis nach Japan und ich hoffe einfach, dass er wieder so einen kleinen Rohdiamanten entdeckt, der dann in Darmstadt gefeilt werden kann, geschliffen werden kann. Es ist klar, ich bin auch so ein Romantiker, ich bin auch groß geworden mit Oliver Posenjak, der, glaube ich, keine Ahnung, der hat wie viele Jahre, 10, 12 Jahre in Darmstadt gespielt, ich weiß nicht mehr, Edwin Westenberger, Willi Bernecker, um mal die ganz alten Haudegen noch zu nennen und da gibt es noch eine ganz andere Liste, das waren einfach, Darmstadt ist gleich so und die waren über viele Jahre da, aber das ist nicht mehr die moderne Fußballwelt, leider.
Was man zu Fernie auch noch sagen muss, er hat ja Lidberg entdeckt zum Beispiel, er hat auch Corridor entdeckt, also das und eben Akiyama noch. Also ich bin da auch relativ zuversichtlich, dass da was kommen wird. Jakob, du hast vorhin gesagt, du erwartest einen großen Umbruch.
Stefan, ich meine, Lidberg wäre noch ein Wählmann-Transfer gewesen.
Nee, Lidberg kam im Sommer nach. Im letzten Sommer von Lieberknecht. Also der hat noch die ersten Spiele unter Lieberknecht gemacht im Pokal bei Teutonia 05 in Hamburg und was. Also der kam wirklich da und Fernie kam ja zum Ende der Bundesliga-Zeit. Wählmann ist in der Winterpause der Bundesliga-Saison gegangen, dann kam Fernie und danach kam dann Lidberg und Corridor. Also Jakob, genau. Du hast vorhin gesagt, du rechnest mit einem größeren Umbruch. Also Was denkst du da? Also Lidberg, wie gesagt, bin ich pessimistisch, Hornby auch, Nürnberger, aber wesentlich mehr. Hast du noch irgendwelche Sorgen, wer gehen könnte?
Ja gut, auf dem Papier die Leinen mit Schmidt und Richter laufen aus. Ne, Richter ja auch eine tragende Säule bei uns gewesen mit seinen ganzen Vorlagen. David gehen und wenn die ganze Offensivabteilung dann, ja, Lidberg, Hornby, bin eigentlich zu 90% sicher, dass die uns verlassen werden, dann ist schon ein kleiner Umbruch da, muss man schon sagen. Ein klein großer Umbruch, je nachdem, wie man es sehen möchte, ist ja schon fast die halbe Stammelf, sage ich mal. Ne? Und bei Corridor bin ich mir jetzt auch, würde ich mir auch nicht zu sicher sein. Ob, man weiß nie, wie die sich der Sommer entwickelt, was noch reinkommen kann an Angeboten etc. Das heißt, so unerwartete Abgänge, aber auch die erwarteten Abgänge könnten in so einem zusammen ja einen großen Umbruch darstellen, ne? Und letztendlich Holland verlässt uns auch, eine prägende, natürlich jetzt spielerisch jetzt nicht mehr so eine prägende Rolle eingenommen bei uns diese Saison, aber trotzdem ist dann das Gesicht der Mannschaft, ne, auch ein wichtiges Gesicht in der Kabine, gehe ich mal von aus, der ja ist eine Lilienlegende, die jetzt auch uns verlassen wird. Also da wird sich schon ein Gesicht verändern von einem SV Darmstadt jetzt, wie wir es jetzt die letzten ein, zwei Jahre hatten, da bin ich mir schon relativ sicher.
Also es wird was passieren, das ist klar. Wichtig auch nochmal der Aspekt, weil die häufig auch vergessen werden, die Leihspieler tatsächlich, dass die ja auch gehen werden. Und ja, Niklas Schmidt, da ist für mein Empfinden noch ein bisschen Luft nach oben, aber Marco Richter ist auf jeden Fall eine Tragensäule, hat heute auch wenn er manchmal ein bisschen eigensinnig war, ziemlich gut gespielt, vor allem in der ersten Halbzeit. Insofern, ja, das wäre natürlich ein Verlust. Ja, dann gucken wir, aber wie du gesagt hast, Jakob, also weißt du auch nicht, Akiyama, es könnte auch so einer sein, der Begehrlichkeiten geweckt hat. Aber bei den meisten Spielern würden die Lilien noch Ablösesumme bekommen. Und insofern sitzen sie da auch noch zum Teil auf dem, wie hat das Kohfeldt schon letzte Saison gesagt, auf dem Driver's Seat. Insofern schauen wir mal.
Gut, bei Maklica wäre ich mir auch noch nicht so sicher. Also Maklica ist auch so ein Kandidat, der wahrscheinlich auch Aufsehen erregt hat. Und der ist jetzt auch schon, ne, der ist jetzt schon 2, 3 Jahre bei uns. Heißt, je nachdem, wie seine Restlaufzeit ist, kann ich mir vorstellen, wenn die nächste Jahr abläuft, dass man dieses Jahr auch noch Ablösesumme generieren kann.
Ja, also schauen wir mal, was da passiert. Fernie ist da ganz, ganz pfiffig, auch was Verlängerungen angeht. Insofern, wir wissen es nicht, das macht die nächsten Wochen auch besonders spannend. Nick, hast du noch irgendwas auf der Liste? Du siehst so aus.
Nö, alles gut. Wir schauen, wir sind jetzt ab sofort nur noch optimistisch. Also es wäre gut, wenn wir jetzt nicht mit zwei Niederlagen aus der Saison rausgehen, weil dann haben wir wirklich eine ganz verhunzte Rückrunde. Das ist dann auch nicht mehr schön zu reden. Und das Gefühl nimmst du dir ja dann schon ein bisschen auch mit in den Sommer. Ich erinnere an den Bundesliga-Abstieg damals. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Und wenn du so lange dann auch nicht mehr gewonnen hast, dann hast du ja 9 Monate auswärts nicht mehr gewonnen. Wie klingt denn das? Das ist sehr fürchterlich. Jetzt hat Münster noch mal eine Mini-Mini-Mini-Chance gegen uns. Sie werden also auch das Messer zwischen den Zähnen haben. Aber jetzt, ja, irgendwann müssen wir den Bock mal umstoßen. Und ich weiß im Moment noch nicht wie, weil es ist ja Roulette im Moment, wer da überhaupt spielen kann, noch die letzten 2 Spiele. Aber ein Sieg wäre jetzt schon noch mal wichtig und nicht mit 2 Niederlagen rausgehen, ist meine ganz große Hoffnung jetzt.
Ja, das klingt doch eigentlich noch ein super Schlusswort, dass wir den Optimismus mitnehmen für die nächsten beiden Spiele und vielleicht ja schon in Münster mal wieder einen Auswärtssieg feiern können. Das wäre doch toll und auf jeden Fall uns dann würdig oder die Lilien sich würdig aus der Saison verabschieden. Ja, wir würden uns dann auch für heute verabschieden. Nicht ohne mein Sprüchlein natürlich. Unterstützt uns, abonniert uns. Werdet Ehrenhainer bei YouTube oder schickt uns finanzielle Anerkennung über den Super Thanks Button. Das alles hilft uns auch, dass wir auch weiter uns die Sonntagabende um die Ohren schlagen und für euch hier vor laufender Kamera quatschen und viel Spaß dran haben und weitere Events machen können, wie jetzt neulich zum Beispiel das Heiner Stuben Live Event im Brauhaus Gebrühl. In diesem Sinne, danke Nick, danke Jakob, danke euch draußen. Und wir sehen uns wieder nach dem Spiel in Münster. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor.